Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Heute sprechen wir mit der Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis Solingen, Remscheid und Wuppertal 2. Herzlich willkommen, Petra Kuhlendahl.
Guten Morgen.
Petra, warum machst du Politik und wer bist du eigentlich?
Ja, mein Name ist Petra Kuhlendahl, gebürtig aus Remscheid-Lennep. Ich bin 56 Jahre alt und verheiratet. Vor 5 Jahren gab es den Tag, wo ich mich entschlossen habe, jetzt möchte ich in die Politik gehen, um etwas zu gestalten und etwas zu verändern.
Und warum das Ganze bei den Grünen?
Weil dort die Themen mit meinen Anliegen am meisten Übereinstimmung hatten.
Und welche Themen waren das, die dich da speziell überzeugt haben oder die dir da sehr am Herzen liegen?
Dass die Grünen tatsächlich offen ausgesprochen haben, dass wir im Klimawandel sind, sich für die Umwelt einsetzen. Und das waren damals auch meine Hauptthemen gewesen, dass ich da etwas verändern möchte. Und deswegen bin ich zu den Grünen gegangen.
Alles klar. Du sitzt ja im Remscheider Rat. Jetzt ist es so, dass in Remscheid ja die Ampel regiert. Wie läuft das denn so?
In Remscheid tatsächlich hervorragend, da wir eine funktionierende Ampel haben.
Okay. Auf kommunaler Ebene und Landesebene hört man das ja relativ häufig, dass es gut funktioniert, auch wenn es jetzt im Bund nicht ganz so gut geklappt hat. Noch ein bisschen persönlich zu dir. Lieblingsmusik habe ich gesehen, die Rolling Stones hörst du gerne.
Ja.
Und an Filmen schaust du gerne Harry Potter und am liebsten auf Englisch.
Genau.
Was ist denn da dein Lieblingsfilm?
Also am schönsten fand ich wirklich Teil 1, als er festgestellt hat, dass er ein Zauberer ist. Und das Quidditch-Spiel finde ich hervorragend, vor allem, weil ich es mal selber ausprobiert habe in Florida.
Ah, sehr schön. Du betreibst eine Reiseagentur?
Ja.
Wie lange machst du das schon?
Also in der Touristik bin ich ungefähr seit 35 Jahren. Und meine eigene Reiseagentur gibt es seit 8 Jahren im Homeoffice, weil das auch meine Kunden damals so gewünscht haben, weil man dort einfach viel mehr Ruhe und Zeit hat und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann.
Und jetzt für den Wahlkampf, was sind da deine Themen, mit denen du antrittst?
Das ist einmal der Tierschutz, die Landwirtschaft und unsere Kinderarmut.
Und warum genau diese Themen?
Ich bin ja eine große Tierschützerin und die 3 Themen, die greifen ja sehr ineinander. Wenn man sich mit denen etwas näher auseinandersetzt, im Tierschutz vor allen Dingen die Tiertransporte, die einfach immer noch viel zu lang und unter fürchterlichen Bedingungen stattfinden. Da müssen wir endlich ran, dass sich da was ändert, beziehungsweise dass sie eine deutliche Begrenzung bekommen und dass vor allen Dingen kein lebendes Schlachttier außerhalb der EU transportiert werden darf.
Fangen wir doch mal mit dem Thema Landwirtschaft an. Was sind da die Punkte, die dir wichtig sind?
Der wichtigste Punkt in der Landwirtschaft ist, dass wir gucken müssen, dass wir unsere Landwirte, Landwirtinnen dahin bekommen, ihre Landwirtschaft zu transformieren hin zu einer klimaneutraleren und tiergerechteren Landwirtschaft. Wir haben so viele Tiere, die in Deutschland zur Schlachtung produziert werden, dass wir sehr viele davon im Jahr entsorgen. Wir sprechen hier von 230.000 Rindern, die jährlich im Müll landen oder auch 4 Millionen Schweine. Das ist einfach eine unhaltbare Zahl. Wenn wir da rangehen und schaffen, dass die Landwirtschaft sich transformiert, weg von Massenproduktion hin zu weniger Tieren, erreichen wir damit auch eine höhere Tierwohlstufe und wir verringern vor allen Dingen ganz deutlich den CO2-Ausstoß. Denn der liegt ja höher als unser Verkehrssektor.
Was sind jetzt Maßnahmen, mit denen wir das erreichen können? Es gibt ja quasi verschiedene Wege, wie wir da hinkommen könnten.
Das Wichtigste ist die Unterstützung der Landwirtinnen und Landwirte. Weil wir können nicht sagen, du sollst ab morgen weniger produzieren, weil sie müssen ja von irgendetwas leben. Das heißt, wir brauchen gesicherte Abnahmeregularien für die Landwirtschaft, sodass sie ein gesicherteres Einkommen haben. Und wir brauchen natürlich auch eine große Förderung. Das haben wir in den letzten Jahren schon angestoßen, dass wir unsere Landwirtinnen und Landwirte mit Fördermitteln unterstützt haben, wenn sie gesagt haben, wir möchten eine andere Haltungsstufe erreichen. Oder auch, wenn sie sagen, sie möchten gar keine Tierproduktion mehr betreiben und hin zu einem pflanzlichen Anbau. Und da müssen wir natürlich weiter fördern, damit sie auch in der Lage sind, diesen Schritt zu gehen.
Was ist denn jetzt ein Vorteil, wenn man jetzt sagt, wir machen mehr pflanzliche Landwirtschaft, weniger tierische Landwirtschaft? Was bringt uns das für Vorteile?
Also der CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft ist ja wirklich enorm durch die Tierhaltung. Wie gesagt, er liegt höher, der CO2-Ausstoß, als der im Autoverkehr oder im Verkehrssektor in Deutschland. Und wenn wir den nur halbieren, würden wir also einen riesigen Schritt schon hin zu weniger CO2 machen gehen.
Jetzt ist ja so, dass in Deutschland auch der größte Teil der Fläche irgendwie für tierische Landwirtschaft mehr oder weniger genutzt genau. wird. Können wir das denn überhaupt alles umbauen? Können die denn überhaupt alle jetzt sagen, ich baue jetzt Weizen und Hafer an? Geht das so einfach?
Das geht nicht so einfach. Wir müssen uns ja auch die Böden anschauen. Ist der Boden überhaupt gut genug für den Ertrag von Getreide? Oder vielleicht kann er auf seinen Böden besser Erbsen anbauen? Weil das ist ja in aller Munde, Erbsenprotein ersetzt ganz viel die tierische Produktion, weil es genauso hochwertig ist wie Fleisch.
Wie könnte jetzt so eine größere finanzielle Unterstützung auch der Landwirte, wie könnte sowas aussehen?
Ja, wie schon gesagt, wir haben da ja ein großes Förderprojekt auf den Weg gebracht, dass sie in dem Umbau unterstützt werden. Und wir müssen uns natürlich auch darüber Gedanken machen, wie die Besteuerung von Dieselkraftstoffen aussieht, ob es da Sonderwege geben wird für die Zukunft, um die finanzielle Belastung im Rahmen zu halten.
Jetzt sprichst du natürlich schon ein Thema an, das in der letzten Zeit für viel Furore, sage ich jetzt mal, gesorgt hat. Man erinnert sich noch gut an die Bauernproteste. Plan der Ampel war es ja, Steuersubventionen beim Agrardiesel und auch bei der Kfz-Steuer zu streichen. Die Pläne wurden dann auch relativ schnell halbiert, als die großen Proteste aufkamen. Gibt es da nicht einen besseren Weg, wie wir mit den Landwirten umgehen, damit eben sowas nicht passiert?
Ja gut, dazu hilft immer der offene Austausch. Wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt, merkt man ja schnell, wo der Schuh drückt. Und das ist ja einfach, dass die heutigen landwirtschaftlichen Maschinen einen sehr hohen Dieselverbrauch haben. Und wenn ich mir die Großbetriebe angucke, sprechen wir ja da von einigen Hunderttausenden Euros im Jahr. Und da müssen wir natürlich schauen, dass die Kosten schon irgendwo im Rahmen gehalten werden. Wir können also da die Landwirtschaft nicht noch mehr belasten, dass wir da nicht komplett die CO2-Bepreisung zurückgenommen haben oder Dieselsteuer nicht komplett zurückgenommen haben. Das ist schon ein richtiger Weg, weil man kann natürlich auch in der Landwirtschaft, wenn wir sie ja transformieren möchten, brauchen wir ja weniger Diesel, weil wir ja weniger die Flächen bewirtschaften müssen. Denn wenn ich mir heute die zum Beispiel die Weideflächen oder die Flächen anschaue in der Rinder- oder auch in der Schweinezucht, dann sind das ja Hochleistungsflächen. Die werden 5-6 Mal im Jahr gemäht. Wenn ich jetzt meine Haltungsstufe verändern möchte, hin zu mehr Tierwohl, habe ich ja eine geringere Tieranzahl. Das heißt, ich muss diese Flächen ja gar nicht mehr bis auf den letzten Tropfen auspressen, sondern es reicht ja auch vielleicht, dass ich 4 Mal im Jahr eine Maat mache. Und dadurch habe ich ja schon genau das, was ich möchte. Ich habe weniger Tiere, weniger CO2. Ich brauche meine Flächen nicht als Hochleistungsfläche zu beackern. Ich brauche sie weniger zu düngen und ich brauche sie auch weniger zu mähen. Also habe ich dort auch schon direkt eine ganz natürliche Kostensenkung.
Wenn ich jetzt als Landwirt weniger Tiere besser halte, was ja auch so im grünen Wahlprogramm drinsteht, dann muss das Fleisch ja aber eigentlich teurer werden, weil ich muss ja trotzdem von den weniger Tieren, die ich dann quasi schlachte, muss ich ja trotzdem noch leben können als Landwirt.
Richtig. Der Fleischpreis ist meines Erachtens heute in vielen Bereichen zu niedrig. Es kann nicht sein, dass ich für 3,50 Euro 500 Gramm Hackfleisch im Supermarkt bekomme. Es sollte schon einen realistischen Preis haben. Abgesehen davon, dass ich diesen Weg, dass man sich mit Fleisch satt isst, auch nicht richtig finde. Früher war Fleisch eine Beilage und man nannte die restlichen Dinge auf dem Teller Sättigungsbeilagen. Kartoffeln und Gemüse waren die Hauptnahrungsquelle und nicht 5 Schnitzel auf dem Teller und eine Kartoffel. Also es muss wieder genau in die andere Richtung gehen, dass ich mehr pflanzliche Produkte zu mir nehme und mal als Beilage ein Stück Fleisch habe. Oder auch wenn ich zurückdenke an den Veggie Day, als wir gesagt haben, wir möchten einen Veggie Day einführen, war das Geschrei sehr groß. Und heute machen sämtliche Kitas, Kantinen und Schulen das ganz freiwillig, weil sie es total toll finden, weil auch die festgestellt haben, dass eine pflanzliche Ernährung deutlich gesünder ist, als wenn ich jeden Tag Fleisch esse.
Im Wahlprogramm der Grünen steht auch, dass die Wettbewerbsposition der Landwirte gestärkt werden soll. Wie kann ich mir das vorstellen?
Da schwebt uns ein Kooperationsprogramm vor. Wenn ich jetzt hier die Landwirte in Remscheid zum Beispiel nehme, dass wir sie wieder davon überzeugen, dass sie vielleicht ihren Kartoffelacker wieder betreiben, was sie früher gemacht haben, das wird hier so gar nicht mehr gemacht, oder vielleicht auch Bohnen anbauen können etc. Und dass wir mit den Landwirten dann auch Verträge abschließen, dass wir gesichert ihre Erzeugnisse abnehmen, um die bei uns in den Kitas und Schulen, in den Kantinen oder in den Mensen zu verwenden. So haben wir kurze Transportwege. Unsere Landwirtinnen und Landwirte haben eine gesichertere Einkunft und unsere Kinder eine gesunde Ernährung aus der Region.
Dann könnte man jetzt natürlich sagen, gut, die Grünen, die haben jetzt 3 Jahre den Landwirtschaftsminister gestellt. Die Bilanz nicht unbedingt überzeugend, wie ich finde. Woran hat es gelegen?
Also erstmal ist es ja ein sehr komplexes Thema. Das hat man jetzt auch vielleicht schon ein bisschen gehört in meiner Antwort. Das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Ich kann ja nicht, also der Bauer, der jetzt sagt, er möchte auf Bio umstellen, der kann nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt Bio, weil die ganzen Böden müssen sich ja erstmal wieder erholen, die müssen ja erstmal wieder leistungsfähig werden, was die Natur vorgesehen hat und nicht, was der Düngestoff vorgesehen hat. Das geht nicht so einfach. Es stecken natürlich auch noch immer viele Bedenken bei vielen Landwirtinnen und Landwirten drin, weil unser System jahrzehntelang nur auf Masse ausgerichtet war. Und wir müssen gedanklich von diesem Massenprodukt wegkommen, weil wir haben genug Fläche in Deutschland, dass wir unsere Bevölkerung gut davon ernähren können. Und wir müssen nicht auf diese unglaubliche Masse gehen und das alle Erzeugnisse in die weite Welt verschicken, sondern wir können schauen, dass wir für uns schaffen, eine bessere und gesündere Ernährungsbasis hinzubekommen.
Jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, dass du persönlich natürlich keine Schuld drin, aber Cem Özdemir war jetzt 3 Jahre Landwirtschaftsminister, die SZ schreibt so Sachen wie ohne nachhaltigen Fortschritt, aus ökologischer Sicht verheerend. Das sind jetzt keine positiven Worte und man könnte natürlich sagen, ihr hattet jetzt 3 Jahre Zeit, da was zu verändern, da ist nichts vorangegangen. Warum sollte man euch nochmal die Chance geben?
Ja gut, wir haben ja schon einen großen Schritt bei der Tierwohlkennzeichnung errungen. Die Supermärkte machen ja auch mit, wenn man den Aldi-Konzern nimmt, der ja auch die Haltungsstufe 1 komplett jetzt aus seinem Sortiment verbannt hat, zumindest hier bei uns. Ist es erfolgt. Das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn die Nachfrage erhöht wird für mehr Tierwohl oder für mehr nachhaltige Erzeugnis, dann wird sich das auch bei den Landwirtinnen und Landwirten zeigen, dass auch mehr bereit sind, den Wandlungsschritt mitzugehen.
Passend dazu habe ich tatsächlich eine Zuhörerfrage mitgebracht vom Jonas. Der fragt sich nämlich, warum es weiter so schon fast populistisch möglich ist zu sagen, oh, die Discounter, die machen viel mehr fürs Tierwohl als die Politik. Und gleichzeitig zeigt sich, dass viele Menschen eigentlich zum Flexitarier neigen, den Fleischkonsum reduzieren, bereit sind, Geld für bessere Qualität auszugeben. Warum wird das nicht genutzt? Also das ist so ein bisschen die Frage, warum überlässt man das Ding Discountern, von dem man am wenigsten erwartet, dass die was für den Tierschutz machen, und macht da politisch nicht mehr?
Ja gut, politisch machen wir da ja schon sehr viel, dass wir, wie gesagt, das mit den Schulkantinen und Kita-Ernährung in Angriff nehmen, dass wir dort eine bessere und gesündere Ernährung reinbekommen. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und wie gesagt, nur die Nachfrage kann ja auch irgendwas verändern. Also wir können ja in der Politik zwar sagen, wir wünschen uns, dass alles ab morgen nachhaltig angebaut wird und alle kein Fleisch mehr essen, aber die Realität sieht hier anders aus. Aber was wir erreicht haben, dass wir diese Diskussion öffnen, ist ja, dass das bei vielen Menschen das Bewusstsein, auch die Wahrnehmung verändert hat, dass sie etwas verändern können, wenn sie auf Fleisch verzichten und sich gesünder ernähren. Wir senken dadurch die Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes ist ja auch zum Beispiel eine Wohlstandskrankheit, die oftmals durch eine fehlerhafte Ernährung kommt. Oder wenn ich mir die Adipositas-Fälle schon bei Kindern anschaue, auch das ist ja nicht förderlich für die Gesundheit. Und wir haben durch diese offene Debatte, die wir führen, zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und zu einem besseren Tierwohl und weniger Fleisch so angestoßen, dass sie in aller Munde ist und dass sich tatsächlich vor allen Dingen ganz viele junge Menschen dazu entscheiden, diesen Weg mit uns zu gehen und sagen, wir möchten nicht mehr Fleisch essen, wir möchten mehr pflanzliche Produkte und wir möchten vor allem mehr Bio und wir möchten besseres Tierwohl.
Die Frage, die ich mir dann manchmal stelle, wie, mir kannst du das leicht verkaufen, wie verkaufst du das Jürgen 56, der gerne jeden Tag Fleisch isst?
Also, dass wir nicht alle davon überzeugen können, das ist auch uns klar. Es wird immer einen gewissen Teil in der Bevölkerung geben, die sagen, das ist mir alles ganz egal und ich möchte trotzdem weiter 3 Schnitzel am Tag essen. Das werden wir auch nicht verändern können. Aber es ist ja ein großer Schritt, wenn wir viele Menschen schon davon überzeugt haben, dass sie etwas tun, weil das ist der richtige Weg.
Jetzt gibt's eine sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft, die wurde damals unter Angela Merkel initiiert. Ist eine Kommission aus Vertretern der Landwirtschaft, allgemein der Wirtschaft, aus dem Umweltschutz, aus dem Tierschutz, aus dem Verbraucherschutz und auch aus der Wissenschaft, die sich quasi zusammensetzen und überlegt haben, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus und was sind die Maßnahmen, die wir brauchen. Und ein Aspekt, den die erwähnt haben, ist eben auch, sagen auch, wir brauchen mehr Tierschutz, schrittweise Anhebung des Tierwohlniveaus. Und ein Instrument, das die tatsächlich vorschlagen, ist es, schrittweise den noch ermäßigten Umsatzsteuersatz auf tierische Produkte anzuheben, um das Ganze halt etwas teurer zu machen schrittweise und diese Mittel dann für bessere Tierhaltung zu nutzen. Was sagst du dazu?
Das ist mit Sicherheit ein guter Ansatz, aber gerade bei der Mehrwertsteuer ist das auch wieder ein ganz komplexes Thema für sich. Wir haben da im Moment Besteuerungen, die wenig Sinn machen in vielen Bereichen. Es gibt ja die Mehrwertsteuer von 7% auf eigentlich Grundnahrungsmittel. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Grundnahrungsmittel, was ist das für den Einzelnen? Also wenn ich jetzt meine Milch trinke, ist das Hafermilch, die wird mit 19% besteuert, die Kuhmilch mit 7%. Da frage ich mich schon, ob das Sinn macht. Wenn ich meinen Latte Macchiato mit Hafermilch bestelle, der Gastronom rechnet es mit 19% ab, der Kumpel neben mir trinkt seinen Milchkaffee und zahlt 7% Mehrwertsteuer, da stimmt ja irgendetwas nicht. Also das heißt, dass wir uns mit dem ganzen Thema Besteuerung sowieso nochmal auseinandersetzen müssen, um da überhaupt Klarheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher reinzubringen, weil jetzt haben wir eigentlich ein einziges Durcheinander.
Ist ja eigentlich auch ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, Bürokratieabbau, das ist, ganz, da habe ich mir auch mal angeschaut, da gibt es teilweise extrem unnötige Steuern einfach, die nicht viel einbringen, aber viel Probleme schaffen. Wie siehst du das denn mit dem Streichen der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel? Also ist ja eine Idee, dass Grundnahrungsmittel da einfach keine Steuer mehr drauf fällt. Um die Preise günstiger zu machen, in Zeiten, wo Lebensmittel ja einfach relativ teuer geworden sind, gerade im Vergleich zu 2020.
Also wie eben schon gesagt, streben wir eine Überarbeitung der Mehrwertsteuersätze an. Ich glaube, eine komplette Befreiung, das ist schwierig hinzubekommen. Da müssen wir sehr viele dicke Bretter bohren, um uns auf den Weg zu begeben.
Jetzt schlägt dieselbe Kommission auch noch vor, dass der Agrardiesel mit dem europäischen Durchschnittssatz besteuert werden soll. Das ist weniger, als es jetzt bei uns aktuell ist. Und dafür alternative Kraftstoffe mehr steuerlich gefördert werden sollen, um so eben auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir haben da eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Aber was kann man denn jetzt eben auch dafür tun, dass die Landwirte auch eine Chance haben, sich umzustellen? Gibt es überhaupt landwirtschaftliche Maschinen, die klimafreundlich unterwegs sind?
Also grundsätzlich ist es richtig, dass wir uns auf eine europaweite Einigung zubewegen sollten. Denn wir sind ja auch dafür, dass Europe United das Bessere ist, als nur auf Deutschland zu gucken. Und dass wir so eine Chancengleichheit für alle schaffen. Die landwirtschaftlichen Maschinen benötigen natürlich eine unglaubliche Menge an Dieselkraftstoffe, weil es sind ja Hochleistungsmaschinen. Also der kleine Trecker von früher, den findet man zwar noch irgendwo auf irgendwelchen Festivitäten, wo man die bestaunen kann, aber die kommen ja heute nicht mehr wirklich zum Einsatz. Es sei denn, wir gucken uns mal ein bisschen auf den Biohöfen um. Da finden wir ja tatsächlich auch kleinere Maschinen. Wir haben hier eine ganz tolle Gemeinschaft von Biolandwirtinnen in Raum Velbert sitzen, die Windrather Höfe. Die haben sich ja schon vor über 30 Jahren, wenn nicht noch länger, auf dem Weg in die Biolandwirtschaft begeben. Und offensichtlich scheint das sehr gut zu funktionieren, weil die haben auch geschafft, dass sie Kooperationen mit den Wuppertalern Schulen teilweise geschlossen haben und so, wie gesagt, ihre Einnahmen sichern können. Wie gesagt, das ist ein komplexes Thema. Man muss es von allen Seiten betrachten. Man kann nicht nur von einer Seite gucken, wir müssen jetzt hier was machen, wir müssen da was machen. Wir müssen insgesamt die Landwirtschaft komplett in den Blick nehmen und von allen Seiten nochmal neu beleuchten.
Jetzt ist natürlich ein weiteres großes Thema auch hier eben, wie kann man Sachen vereinfachen, Bürokratieabbau und Co. Jetzt führt Robert Habeck ja seine Küchentischgespräche. Und er war auch bei einem Bauern in Schleswig-Holstein, Bauer Thilo. Und der Bauer hat gesagt, dass auch in dem Bereich eben Bürokratie unnötig kompliziert ist. Oft muss er Sachen doppelt melden. Und er fordert ein zentrales Meldesystem, damit das Ganze einfacher wird und er nur noch an eine Stelle melden muss. Und alle anderen holen sich, die von ihm Informationen brauchen, dann von dieser einen zentralen Stelle quasi die Informationen. Was planen die Grünen da?
Das ist mit Sicherheit der richtige Ansatz, weil in der Vergangenheit ist es ja so, ich meine, jeder sagt immer wieder, wir müssen Bürokratie abbauen und es passiert eigentlich nichts, weil das große Problem ist ja, machen auf der einen Seite eine Vereinfachung, schaffen aber die alten Dinge nicht ab. Das heißt, auf die alte Verordnung kommt dann noch die neue Verordnung. Das kann ja so nicht weitergehen. Also es kann ja nicht sein, dass heute der Landwirt, die Landwirtin nur noch am Schreibtisch sitzt und ihre Arbeitskraft nicht mehr in ihren Betrieb stecken kann. Das heißt, dass dieser Vorschlag, alles zu zentralisieren, dass wirklich nur noch eine Meldung erfolgt, das macht ja totalen Sinn. Und da stehen wir voll dahinter.
Du hast ja eben schon dieses Europe United angesprochen. Jetzt gibt es ja auch auf europäischer Ebene eine Reihe an Regulatorien, die auch Klimaschutz eben voranbringen sollen, auch in der Landwirtschaft. Da gibt es aber so viele verschiedene eben auch. Könnte man das nicht irgendwie einfacher machen, bündeln? Gibt es da Wege?
Ich denke, auch da sind wir dran, dass wir versuchen, das alles zu einen, sodass dieser Dschungel an Vorgaben sich lichtet.
Wie stehen die Grünen eigentlich zu Gentechnik in der Landwirtschaft?
Es muss für den Verbraucher klar erkennbar sein, ob es gentechnikfrei oder mit Gentechnik produziert wurde, weil auch nach wie vor sollen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, für sich zu entscheiden, was sie konsumieren möchten.
Okay, also im Sinne von, ist jetzt nicht einfach verboten, sondern wir deklarieren das klar und dann kann ich mir überlegen, ob ich das will oder ob ich das nicht will und dann eine informierte Entscheidung quasi.
Richtig.
Treffen. Okay, alles klar. Zuletzt noch Thema ökologische Landwirtschaft. Im Wahlprogramm der Grünen steht, dass bis 2030 30% Biolandwirtschaft sein sollen. Ist Bio wirklich besser?
Also grundsätzlich ist die biologische Landwirtschaft natürlich ressourcenschonender und umweltfreundlicher und auch für die Tiere mit Sicherheit lebenswerter. Und von daher halte ich das für den richtigen Weg, dass wir mehr produzierende Landwirtschaft dahin bekommen, auf Bio umzustellen. Das wird ja auch heute gefordert von der Bevölkerung. Also es ist ja jeder Zweite, den man fragt, der sagt, natürlich, ich möchte mehr Bio konsumieren können, ich möchte ein größeres Angebot haben.
Jetzt habe ich mir dazu auch mal ein bisschen die Daten angeschaut. Es ist schon so, dass Bio besser abschneidet in vielen Kategorien als jetzt die konventionelle Landwirtschaft. Aber eben jetzt auch nicht signifikant besser zum einen und zum anderen ja dann doch deutlich teurer ist. Kann sich eben nicht jeder leisten, Bio. Können wir da irgendwas dran ändern? Oder müssen wir damit leben?
Ich denke, wenn das Angebot sich dementsprechend vergrößert, dann ist es ja wie in jeder Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Und wenn ich ein größeres Angebot habe, werden die Preise sich natürlich auch etwas, ich hoffe, auch ein bisschen zum Positiven verändern. Weil oftmals ist es ja doch, wenn ich in den Supermarkt gehe, noch das exotische Produkt, das Bioprodukt und hat dann wirklich den dreifachen Preis von dem sag ich mal, normal produzierten Apfel, der daneben liegt, das ist natürlich nicht zielführend. Das heißt, je mehr Bio wir bekommen, umso vernünftiger wird sich der Preis ja irgendwann auch gestalten in der Fläche. Wenn ich heute in einen Bio-Supermarkt gehe, der nur Bio vertreibt, habe ich da ja schon andere Preise.
Ein weiterer Punkt im Wahlprogramm ist das Thema Pestizide reduzieren. Jetzt ist ja so, dass wir in Deutschland ja unter anderem BASF haben, wir haben Bayer, die eben sehr viel Geld eben auch mit Pestiziden verdienen. Man hat da jetzt auch schon viel gehört, dass da ordentlich Lobbyarbeit betrieben wurde. Wie sollten wir damit umgehen mit diesen Firmen? Sagen wir, gut, Pestizide weniger, dann verdienen die Firmen halt weniger, oder gibt es da irgendeinen anderen Weg?
Also jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist ja für sein eigenes Unternehmen verantwortlich. Und es gibt ja schon seit Jahrzehnten eine riesengroße Bewegung gegen einen Pestiziderzeuger. Wenn ich doch merke, dass der Widerstand in der breiten Bevölkerung so groß wird, Pestizide zu verwenden, dann ist es doch meine Aufgabe als Unternehmerin, Unternehmer, mich auf den Weg zu machen, wie kann ich in Zukunft mein Geld verdienen? Dass sich die Welt wandelt, das ist so. Und dass die Nachfrage, was früher mal in war, irgendwann vielleicht mal out ist, auch das ist so. Und wie gesagt, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist da in der eigenen Verantwortung, sein Unternehmen so aufzustellen, dass es zukunftsfähig ist. Das heißt, auch diese Unternehmen werden vielleicht oder sollten alternative Produkte finden, in die sie in Zukunft ihre ganze Kraft reinstecken.
Ich verstehe, wie du das meinst. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich jetzt wenn ich mit dem CEO von Bayer zum Beispiel sprechen würde, dass er das wahrscheinlich anders sehen würde.
Das wird so sein,
das
ja.
Das wird so sein. Noch ein bisschen zum Thema Tierschutz. Jetzt hört man ja auch viel immer so zum Thema Qualzucht.
Ja.
Ne? Kann man da irgendwas verändern? Kann man da irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen, dass es besser ist?
Mit Sicherheit, denn wenn ich heute auf eine Hundeschau gehe und sehe, dass der Mops, der kaum mehr Luft bekommt, als das Zuchtziel deklariert wird und der eine Premium-Auszeichnung bekommt und das Tier, was daneben ist und hat eine längere Schnute und kann besser atmen, kriegt eine schlechtere Beurteilung, ist das natürlich genau das, was wir nicht möchten. Und das muss sich da auf jeden Fall verändern. Und da müssen alle an einem Strang ziehen, weil die Tiergesundheit sollte doch an vorderster Stelle stehen und nicht, ob das die Form, wie der Hund seine Nase gebogen oder nicht gebogen hat, mir gefällt, sondern das Tier muss doch vernünftig leben können und nicht die Form soll bestimmen, wie das Tier zu leben hat oder überhaupt noch damit leben kann.
Und was kann man dagegen machen? Kann man das einfach verbieten oder gibt es da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, wie man vorgehen kann?
Ich denke, da gibt es schon rechtliche Möglichkeiten, weil jede in unserem Land ist ja dazu verpflichtet, Tiere nicht zu quälen. Und wenn ich eine Qualzucht habe und ich nehme in Kauf, dass das Tier bewusst gequält wird durch die Zucht und nicht überlebensfähig ist, dann sollte unser Gesetz in der Lage sein, da auch dementsprechend Wege einzuleiten.
Du hast eben schon das Thema Tiertransporte angesprochen, dass die, glaube ich, nicht mehr so lange dauern
genau.
sollen und auch nicht außerhalb der EU.
Genau.
Ist das nicht aber auch wieder dann ein wirtschaftlicher Faktor auch für die Landwirte, wenn wir jetzt sagen, wir machen keinen Transport mehr außerhalb der EU? Ist das nicht auch ein Wirtschaftszweig, der denen dann quasi wegfällt?
Ich kann das Tier ja hier zerlegen und dann verschiffen.
Okay, aber warum macht man das nicht jetzt schon? Also wenn das jetzt günstiger wäre, dann würde man ja sagen, mache ich vielleicht jetzt schon. Anscheinend ist der
Tiertransport. Günstiger ist das ja nicht. Günstiger ist es mit Sicherheit nicht. Also was uns ja dabei massiv aufstößt, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kuh nehmen. Ja, das war jetzt hier eine Milchkuh, das ist ein Hochleistungstier, die lebt 5-6 Jahre, dann ist die fertig. Ja, und dann ist diese Kuh nichts mehr wert. Und die wird ja irgendwie auch gar nicht als Lebewesen hier betrachtet, sondern sie wird als Sache betrachtet. So, das Tier hat ausgedient, sie ist dann dem Landwirt nichts mehr wert. Das wird dann irgendwo auf ein Schiff verfrachtet, was Wochen, Monate lang über die Weltmeere schippert. Die Tiere dort unter fürchterlichen Bedingungen knapp vielleicht noch lebend am Zielort ankommen, viele enden schon auf dem Weg dahin. Und dann liegen die irgendwo im Hafen, wie letztens kurz vor Istanbul, und kriegen noch nicht mal eine Einfahrterlaubnis, weil einfach alles nicht stimmt. Die Ladepapiere stimmen nicht, die Haltungsbedingungen an Bord stimmen nicht, die Tiere sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. Und das kann ja nicht zielführend sein, dass wir sagen, das Tier ist nichts mehr wert und nach uns die Sintflut und es interessiert uns nicht, was mit dem Tier passiert, sobald es die EU-Grenze verlässt. Also natürlich wird es teurer, wenn die Tiere in Deutschland oder in der EU geschlachtet, zerlegt und dann verfrachtet werden. Aber nur das kann die Zukunft sein, weil dieses Tierleid, dieses unfassbare Tierleid, das wollen wir beenden.
Jetzt gibt es natürlich noch andere Wege, Tierleid zu verringern. Natürlich kann man einfach weniger Fleisch essen. Es werden weniger Tiere unter Menschen, tierunwürdigen Bedingungen leben unter tierunwürdigen Bedingungen. Jetzt ist es natürlich so, dass viele dann Fleischprodukte ersetzen durch alternative Fleischprodukte, also aus pflanzlichen Quellen quasi. Jetzt gibt es aber auch noch so innovative Ideen wie Laborfleisch, Kulturfleisch, Clean Meat, also dass quasi aus Muskelzellen von Tieren Fleisch gezüchtet wird und man dann tierrecht wohles Fleisch essen kann, das nachhaltig ist, das, wo kein Tier leiden musste, aber wir trotzdem weiter Fleisch essen können. Und vielleicht liegt da so ein bisschen die Zukunft. Was sagst du dazu?
Na, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Ich habe darüber auch mal eine Studie gelesen, dass im Prinzip für die gesamte Rindfleischversorgung irgendwie nur noch 4 Rinder benötigt werden und man aus den Zellen dann wirklich dieses Fleisch züchten kann. Das ist aber, glaube ich, noch sehr weit in der Zukunft. Da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, dass das massentauglich wäre, weil wo auch die Herstellung im Moment einfach noch so kostenintensiv ist, dass das sich dann wiederum keiner mehr leisten kann.
Ich habe mir mal so ein paar Unternehmen angeschaut, die das machen. Gibt auch in der EU, gerade in den Niederlanden, ein paar. Die haben jetzt einfach das Problem, dass sie, auch wenn es teuer ist, dass sie das Ganze einfach nicht auf den Markt bekommen, weil das in der EU nicht zugelassen wird. Wäre es nicht auch eine Idee zu sagen, wir setzen uns ein, dass auch diese Branche gefördert wird und auch auf EU-Ebene, dass das weiter vorangeht, weil das wäre ja auch ein Riesenerfolg für den Tierschutz und auch ein Wirtschaftsfaktor natürlich.
Wie gesagt, da sind die Entwicklungen ja noch ganz am Anfang. Da muss man einfach mal schauen, wo da der Weg hingeht. Wie gesund ist das, was dort in den Laboren produziert wird? Das kann ich so gar nicht beurteilen, weil ich damit noch nicht in Berührung gekommen bin.
Jetzt ist es so, dass in Singapur beispielsweise, die sind da schon relativ weit, die bieten jetzt kein 100% Laborfleisch an, sondern die nehmen quasi normales Fleisch und tun da ein bisschen Laborfleisch dazu, um das halt langsam in den Markt zu integrieren, weil ist ja einfach noch extrem teuer. Ne? Die haben jetzt quasi, dann haben die Hackfleisch, das sind 97% normales Fleisch und 3% Laborfleisch, quasi um das so langsam in den Markt zu integrieren. Ist das nicht, nur jetzt mal mit Blick wirklich auch auf die nächsten 10, 20 Jahre, ist das nicht jetzt wieder eine Branche, ein Bereich, wo wir sagen, okay, wir warten da mal ab, mal gucken, was da draus wird, und dann, wie so oft, irgendwie ist dann in anderen Ländern, die gehen da voran und nehmen uns quasi die guten Ideen und erzeugen dann da ihr Wirtschaftswachstum und wir hängen wieder hinterher.
Ich weiß nicht, wie gesellschaftsfähig Laborfleisch bei uns mittlerweile ist. Also alleine dieser Begriff schreckt mich eigentlich so ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, hat ein großes Imageproblem. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so vorangetrieben in Europa, wie es im asiatischen Raum ist. Die haben auch andere Voraussetzungen, niedrigere Zulassungshürden. Das ist ja hier bei uns alles sehr zulassungsintensiv auch. Also da müssen ja viele, viele Bedingungen erfüllt werden, damit es eine Berechtigung bekommt. Also ich persönlich kann mich sehr schwer mit dem Gedanken anfreunden, in Zukunft Laborfleisch zu essen. Dann nehme ich doch lieber die roten Linsen.
Alles klar. Zum Thema Tierschutz haben wir auch noch eine Zuhörerfrage.
Servus, hier ist Philipp, 23 Jahre alt. Ich arbeite im Marketing und mich würde interessieren, wie ist denn Ihre Meinung zu der Tierhaltung in Zoos?
Ich denke, die meisten Zoos in Deutschland haben sich schon auf einen sehr guten Weg begeben. Wenn wir in Wuppertal uns den Grünen Zoo angucken, der ja auch in den letzten Jahren seine Tierhaltung sehr verbessert hat. die Tiere oder die Zoos in Deutschland kooperieren ja miteinander. Man hat sich ja geeinigt, dass man nicht mehr alle Tiere in jedem Zoo zu sehen bekommt, sondern dass sich verschiedene Zoos auf verschiedene Tierarten spezialisiert haben, sodass sie einfach mehr Fläche zur Verfügung haben, um den Tieren eine bessere Haltung zukommen zu lassen. Jetzt kann man natürlich den Zoo immer hinterfragen, ist das richtig so, dass wir Wildtiere in Gehegen halten und man sie dort anschauen kann. Auf der anderen Seite betreiben die Zoos natürlich auch einen Artenschutz. Arten, die vom Aussterben bedroht waren, haben durch die Zoos wieder neues Leben eingehaucht bekommen. Man hat da erfolgreich auch Auswilderungsprogramme gestartet. Wie gesagt, es ist aber ein grundsätzlich ist man für den Zoo oder gegen den Zoo. Wir werden die Zoos auf jeden Fall noch eine lange Zeit haben. Und ich finde auf den Weg, auf den sie sich begeben haben, auch einen sehr guten. Auch, dass man diese ganzen Ozeanarien, Delfinarien und wie sie alle heißen, abgeschafft hat. Oder ich glaube, eins gibt's noch, weil die Tiere noch nicht in dem Alter sind, dass sie jetzt versterben. Und dann wird auch das Thema ja in Deutschland abgeschafft sein, weil ja keine neuen Tiere mehr eingebracht werden durften. Zu den Zirkussen ist ganz klar meine Haltung, keine Tiere in Zirkussen. Wir haben hier bei uns in Remscheid jedes Jahr Weihnachten einen hervorragenden Weihnachtszirkus, völlig tierfrei, der sich so einer tollen Popularität erfreut, dass da schon die Nachfrage fürs nächste Jahr schon wieder gestartet ist. Von daher also ein Zirkus braucht heute keine Tiere mehr, um erfolgreich zu sein.
Alles klar. Kommen wir zum nächsten Thema und da machen wir direkt weiter mit einer weiteren Zuhörerfrage, die ich einmal vorlese. Kinderarmut bedeutet oftmals auch Bildungsarmut. Wo sind Unterstützungen der Politik vorgesehen, um Kindern, die auf der Strecke bleiben, einen besseren Start in die Arbeitswelt zu gestalten? Parallel sind durch das FDP-geführte Finanzministerium viele Förderprogramme eingestampft worden. Grundsätzlich wird in Deutschland viel über Eltern getan, um Kinder und deren Unterhalt zu finanzieren. Ist das nicht widersinnig, dass insbesondere kinderreiche, arbeitende Menschen durch die Berechnung des Elterngelds benachteiligt werden? Die Berechnung des Elterngelds bezieht sich auf das Nettoeinkommen der vergangenen 12 Monate, in denen gegebenenfalls bereits ein Kind geboren wurde oder bereits Elternzeit lief. Da kennt sich offensichtlich jemand etwas besser aus.
Also wir sind hier auf jeden Fall für die Kindergrundsicherung, sodass jedes Kind da schon mal die gleiche Chance bekommt. Kinderarmut ist ja auch hier bei uns im städtischen im Bergischen Städtedreieck ein großes Thema. Jedes fünfte Kind ist von Kinderarmut betroffen. Ist auch wiederum ein sehr komplexes Thema und da müssen wir natürlich auch schon ganz früh anfangen. Das fängt damit an, dass wir jedem Kind mit einem Frühstück in der Schule schon mal einen guten Start in den Tag schaffen und auch ich setze mich stark für das kostenfreie Mittagessen an den Schulen ein. Das fordert ja auch so der Ernährungsrat, damit wir da schon mal allen Kindern eine gute, vernünftige Ernährung zukommen lassen. Und es darf nicht mehr sein, dass die Zukunft bestimmt wird durch meine Herkunft. Jedes Kind sollte die gleiche Chance haben. Die Verknappungen der Förderung durch die FDP, das tragen wir so nicht mehr mit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Förderung für die Kinder wieder nach vorne bringen und wir lassen uns auch nicht auf die Ebene ein, dass wir diese Projekte oder Programme gegen andere ausspielen lassen, sondern wir sehen da auf jeden Fall ganz großen Handlungsbedarf und werden uns auch dafür einsetzen.
Jetzt ist ja eben diese Kindergrundsicherung lange in der Ampel diskutiert worden, auch ein Projekt von Lisa Paus, der Familienministerin. Wurde lange darüber diskutiert, Lisa Paus wollte erst 12 Milliarden, Christian Lindner wollte 2 Milliarden, jetzt sind es 2,4 Milliarden geworden und dann Ampel aus und dann ist es doch nichts geworden. Was ist eigentlich diese Kindergrundsicherung? Was versteckt sich hinter dem Begriff?
Ja, wir haben ja heute eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man beantragen kann, um Kindern Einkommen hört sich jetzt ein bisschen unrund an, dass Kinder eine gewisse Summe oder dass für Kinder eine gewisse Summe im Monat zur Verfügung steht. Das ist oftmals sehr undurchsichtig, gerade auch für die vielen Menschen, die in unser Land kommen und sich so gar nicht mit unseren Gesetzen und Themen so auseinandergesetzt haben bisher. Wie kommen Sie an diese ganzen Förderdinge? Wie erhalten Sie überhaupt die Gelder für Ihre Kinder? Das ist ein einziger Dschungel, durch den Sie sich durcharbeiten müssen. Und diese Kindergrundsicherung würde das tatsächlich alles zusammenfassen. Es wäre nur noch ein Antrag zu stellen und es wäre fair und vor allen Dingen auch da wieder, wir würden die Hürden herabsetzen, so dass die Menschen leichter verstehen, wie sie an die Sicherung für ihre Kinder kommen.
Jetzt hast du ja eben schon angesprochen, jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist armutsgefährdet. Die Zahl stimmt. Jetzt, wenn ich mit Leuten über das Thema rede, dann kommt erstmal total Unverständnis. Hier ist doch niemand arm. Es geht doch allen gut. Hier hat doch jeder genug zum Leben. Warum siehst du das anders?
Naja, genug zu leben ist ja vielleicht auch eine Frage der Betrachtung. Was heißt das denn, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, in der Lage bin, meine Wohnung zu heizen und das Kind Bekleidung hat? Ist das ausreichend oder müssen wir darüber hinaus noch mehr tun? Also ein Kind sollte ja auch eine Möglichkeit haben, am Leben teilzuhaben mit seinen, mit gleichaltrigen Kindern. Und da fängt ja schon vieles an. Wenn ich ins Schwimmbad möchte, mal ins Kino möchte, es steht die Klassenfahrt an oder der Ausflug. Und viele Familien können das einfach nicht leisten. Die sind einfach finanziell so am Limit, dass sie das alles nicht leisten können. Oder die Ausstattung, die Kinder kommen in die Schule, denen wird eine ganze Liste überreicht, was sie alles anschaffen sollen. Viele Familien können auch das nicht und sind da auf Unterstützung angewiesen. Also Kinderarmut sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn ich das Kind auf der Straße sehe. Aber ich sehe es natürlich, wenn ich sehe, dass die Familien sich vieles nicht leisten können und darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung erhalten, damit ihr Kind zumindest die Ausstattung bekommt, damit es am Leben oder an der Schule teilhaben kann.
Gibt es jetzt neben dem Instrument der Kindergrundsicherung noch weitere Möglichkeiten, um Kinder mehr zu schützen in unserer Gesellschaft?
Ja, wir können einmal dafür sorgen, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Das ist ja ein großer Katalog an eigentlich Selbstverständlichkeiten, die Kinder formuliert haben. Zum Beispiel das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben. Das ist ja für viele Kinder nicht Wirklichkeit. Da müssen wir viel mehr tun, dass diese Kinderrechte auch umgesetzt werden. Dann haben wir das große Problem, dass wir nicht genug Kita-Plätze haben. Da müssen wir auf jeden Fall ran, weil eine Kita, wenn Kinder in eine Kita gehen können, dann nehmen sie ja automatisch am Leben teil. Sie können sich mit Gleichaltrigen austauschen, sie können spielen, sie lernen etwas und sie erhalten auch eine Versorgung. Also jedes Kind sollte auf jeden Fall einen Kita-Platz haben. Und nicht mehr, dass das Zufallsprinzip darüber entscheidet, ob mein Kind in eine Betreuung kommt oder nicht. Was wiederum das nächste Thema bringt, dass ganz viele Mütter oder auch Väter, wenn sie keinen Betreuungsplatz bekommen, ihre beruflichen Tätigkeiten reduzieren müssen, um eine Betreuung für die Kinder zu sichern, wodurch wieder das Einkommen in der Familie sinkt. Dadurch schon wieder die Kinder sehr schnell in eine Kinderarmut hineinkommen, weil kein Einkommen mehr zur Verfügung steht. Also es ist auch da wieder sehr komplexes Thema, dass wir an die Grunddinge mehr ran müssen, dass alle Kinder einen Kita-Platz bekommen, damit alle schon mal den gleichen Start ins Leben haben.
Passend noch zu dem Thema habe ich auch noch eine weitere Frage mitgebracht. Wo es jetzt auch nochmal ein bisschen Bezug eben hier auch zum Bergischen Land gibt. Gefragt wird hier vor allem nach dem Bezug auf eben arme Kommunen wie eben hier. Wenn immer weitere Kürzungen im Jugendbereich, im Kinderbereich stattfinden können und offene Türen nur noch ganz schlecht für in Armut lebende Familien offen stehen, also Essen für Kinder angeboten wird, die zu Hause zu wenig bekommen. Wie kann man das in Zukunft sicherstellen?
Da sind wir bei dem Thema Altschuldenfonds. Alle drei bergischen Städte sind ja völlig überschuldet. Das heißt, nur wenn wir eine Altschuldenlösung hinbekommen, bekommen die Kommunen auch wieder mehr Handlungsspielraum. Denn es kann ja nicht sein, dass es Vorgaben von Bund und Land gibt, die alle Kommunen umsetzen sollen. Und dann ist es letztendlich daran gelegen, dass die Kommunen, die kein Geld haben, weniger umsetzen können und dass die Kinder, die aus armen Kommunen kommen, weniger Chancen haben als die Kinder, die aus reichen Kommunen kommen. Na, unsere Schulen sind in einem schlechten Zustand, viele der Schulen sind in einem schlechten Zustand, da fehlen uns die Gelder, Kita-Baus fehlen uns die Gelder für. Es sind ja so viele Dinge und da muss einfach auch viel mehr Unterstützung von Bund und Land kommen, dass diese Grundselbstverständlichkeiten, die wir haben in eine gute Betreuung, auch überall gleichmäßig umgesetzt werden können und nicht mehr abhängig sind, hat die Kommune Geld oder nicht.
Jetzt ist dieser Altschuldenfonds eine Sache, die mehrere Parteien auch fordern. Jetzt stelle ich mir bei dieser Frage immer direkt Markus Söder vor, der da in Bayern sitzt und sagt ja, aber wir in Bayern, wir haben die Probleme ja nicht, wir haben gut gewirtschaftet, das wäre ja ungerecht, wenn jetzt da Kommunen entlastet werden, wenn die einfach schlecht gewirtschaftet haben, wir in Bayern zum Beispiel. Wir haben einfach einen besseren Job gemacht und deswegen haben wir nicht so Probleme. Wäre unfair, wenn jetzt welche entlastet werden und andere nicht.
Also wir sind ja in Deutschland in einer Solidargemeinschaft. Da sollte schon jedes Land gucken, dass es die gleichen Möglichkeiten bieten kann für seine Bürgerinnen und Bürger. Und man muss sich auch mal anschauen, warum sind die Kommunen in so eine Schieflage gerutscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Remscheid nehme, hat diese Schieflage ja angefangen, als hier damals große Arbeitgeber gleichzeitig aufgegeben haben und dadurch einfach die Einnahmen nicht mehr so gesprudelt sind wie vorher. Aber die Ausgaben sind ja die gleichen geblieben, beziehungsweise sind ja noch gestiegen in den Jahren. Und wenn ich immer weniger Einnahmen habe und immer mehr Ausgaben und schon Schulden habe, geht irgendwann diese Rechnung nicht mehr auf. Und nochmal, wenn wir die Aufgabe haben, allen Kindern einen Kita-Platz zu bieten, allen Kindern einen OGS-Platz zu bieten, dann müssen Land und Bund dafür sorgen, dass es auch überall umgesetzt werden kann. Und ich kann nicht sagen, Remscheid, du hast jetzt so hohe Schulden, jetzt hast du halt Pech gehabt und deine Kinder bekommen keine vernünftige Betreuung. Das kann ja nicht der richtige Weg sein. Ich sage, wir sind eine Solidargemeinschaft in Deutschland und sollten da auch das so angehen, dass alle Kinder, egal aus welcher Kommune sie kommen, die gleichen Chancen haben.
Abschließend zum Thema Kinderarmut habe ich auch noch eine weitere Zuschauerfrage mitgebracht, die ich dir einmal abspiele.
Mein Name ist Petra, ich bin 55 Jahre. Meine Frage ist, ob man Steuern nicht direkt bezeichnen kann, zum Beispiel auch als Kinderarmutsteuer, die speziell von Reichen ab einem Jahreseinkommen von x Euro gezahlt werden sollte, anstatt eine allgemeine Vermögenssteuer. Das hätte für Millionäre, Milliardäre den Vorteil, dass sie genau wüssten, in welchem Bereich ihr Geld eingesetzt wird. Kinder in verarmten Familien müssten die Gelder bis nach der Ausbildung oder ist nach einem Studium erhalten, sodass dem Fachkräftemangel auf diese Art und Weise auch gegengesteuert werden könnte.
Also das Steuersystem so weit umzuwandeln, dass wir dort eine Kinderarmutssteuer, war es glaube ich die Bezeichnung, hinbekommen, halte ich für sehr herausfordernd, dass wir das zeitnah umgesetzt bekämen. Also wir brauchen ja schnelle Handlungen und nicht, dass irgendwas erst in 10 oder 15 Jahren funktioniert. Und so lange brauchen wir ja, wenn wir die Steuergesetze ändern möchten.
Ein anderer Teil der Frage war ja noch, wie wäre es, wenn man das dann erst quasi nach der Ausbildung oder zur Ausbildung zum Studium auszahlt, Geld? Gedanke dahinter ist, glaube ich, so ein bisschen erstens zu sagen, gut, man fördert jetzt explizit halt die Ausbildung von Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel Geld haben und dann eventuell vielleicht nicht studieren würden und eben auch was gegen den Fachkräftemangel zu tun. Der andere Aspekt, der da so ein bisschen mitschwebt, ist, glaube ich, auch ein häufiges Gegenargument, was ich zur Kindergrundsicherung lese, dass wenn wir jetzt den armen Familien mehr Geld geben, die das nicht für die Kinder ausgeben, sondern die Erwachsenen quasi für sich ausgeben und am Ende nichts bei den Kindern ankommt.
Also die Annahme, dass alle Eltern die Gelder, die sie bekommen, nur für sich verwenden und nicht für ihre Kinder, halte ich für sehr überspitzt. Das ist auch nicht die Realität, sondern Eltern denken in erster Linie an ihre Kinder und verwenden natürlich auch die Mittel für ihre Kinder.
Als letzte Zuhörerfrage habe ich noch eine Frage von einer angehenden Lehrerin, die jetzt mal ein etwas anderes Thema so fragt, was wir bildungspolitisch machen können. Was können wir da machen, um die Probleme anzugehen, die wir haben?
Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, der Jobs muss attraktiver sein, dass wieder mehr Menschen ins Lehramt möchten. Wenn wir mehr Lehrerinnen und Lehrer an der Schule haben, ist der Belastungsdruck für die Lehrkräfte an den einzelnen Schulen ja deutlich geringer, weil sich die Last auf mehr Schultern verteilt. Und wir brauchen auch in den Schulen ganz dringend viel mehr Sozialarbeitende, weil da hakt es ja auch an allen Ecken und Enden, wenn wir pro Klasse oder teilweise nur pro Jahrgang eine Sozialpädagogin, einen Sozialpädagogen an jeder Schule haben, ist das nicht ausreichend, weil wir haben heute viele Kinder mit vielfältigen Problemen, die professionell unterstützt werden müssen und das können nicht alles nur die Lehrkräfte leisten. Das heißt, wir brauchen viel mehr Menschen in den Schulen, sodass die Last auf mehr verteilt werden kann.
Gut, dann habe ich jetzt zum Ende noch 5 kurze Abschlussfragen, die ich jedem Kandidaten, jeder Kandidatin stellen werde. Die erste Frage: Was machst du jetzt konkret hier für deinen Wahlkreis Solingen, Remscheid und Wuppertal?
Da ist das Allerwichtigste, dass wir den alten Altschuldenfonds abbauen können, dass der endlich verwirklicht wird, um die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen.
Steckt die Demokratie in der Krise? Und wenn ja, was können wir tun?
Also ich denke, das letzte Wochenende hat gezeigt, dass die Demokratie stark ist in unserem Land. Es haben sich so viele Menschen für die Demokratie auf die Straßen begeben und haben gerade auch vor dem Brandenburger Tor ein fantastisches Lichtermeer erzeugt. Viel mehr Menschen sehen, dass die Demokratie gerade von rechts sehr befeuert wird. Und es wird uns suggeriert, dass sie ins Wanken gerät, aber die meisten Menschen in diesem Land halten zusammen, stehen für die Demokratie und das haben sie eindrucksvoll am Wochenende bewiesen.
Was ist deine Vision von unserem Land in 20 Jahren?
Ich fände es schon schön, wenn wir in 20 Jahren so weit wären, dass wirklich alle Kinder die gleichen Chancen in unserem Land haben und dass wir beim Tierschutz ein gutes Stück weitergekommen sind.
Was sind die Eigenschaften, die ein guter Kanzler, eine gute Kanzlerin braucht?
Starke Nerven, Diplomatie und Durchsetzungsvermögen.
Dann zur letzten Frage. Wenn du Bundeskanzlerin wärst, was wäre die eine Sache, die du auf jeden Fall durchsetzen würdest?
Dass alle Kommunen gut ausgestattete Kitas und Schulen haben, sodass wir flächendeckend Chancengleichheit für alle haben.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Petra Kuhlendahl.
Ich danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Schaut gerne auch auf Social Media vorbei und lasst Kritik, Anmerkungen oder Fragen da. Als kleine inhaltliche Anmerkung habe ich noch, dass ich beim Thema Steuer auf Grundnahrungsmittel immer von einer Umsatzsteuer gesprochen habe. Es ist aber die Mehrwertsteuer. Nächste Woche geht es weiter mit dem Direktkandidaten der FDP. Seid gespannt und bleibt nett zueinander.